Um Freude geht es auch in der Predigt heute, nämlich der Monatsspruch lädt uns dazu ein. Nehemia 8, Vers 10, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es geht um Stärke. Um Stärke geht es ja heute auch bei der Wahl. Die Kandidaten haben in den letzten Wochen gezeigt, wie stark sie sind. Und je kritischer das wurde, wer nun der Stärkste ist, desto mehr haben sie auch auf die Schwächen der anderen gewiesen. Ich denke, am deutlichsten war das bei dem Duell zwischen der Kanzlerin und dem Herausforderer. Stärke und Schwäche. Aber nicht nur Politiker machen sich Gedanken über ihre Stärken und ihre Schwächen. Leute, die Arbeit suchen, die überlegen sich auch, wo bin ich stark und wo bin ich schwach. Vor kurzem fragte mich einer, hat sich mit mir unterhalten und sagte, was antworte ich bloß, wenn ich beim Vorstellungsgespräch gefragt werde, welche Stärken haben Sie und wo liegen Ihre Schwächen? Danach wird in Vorstellungsgesprächen ja oft gefragt. Und die Kunst besteht dann darin, die Stärken gut herauszustellen und die Schwächen möglichst charmant erscheinen zu lassen. Dass sie schon fast wieder, ja, auch etwas Gutes haben. In der Regel können wir unsere Schwächen besser beschreiben als unsere Stärken. Die merken wir ja schmerzlich, nicht, wenn es irgendwo klemmt. Oft liegen Stärken und Schwächen ganz nah beieinander. Und manchmal kann es eine Hilfe sein, zuerst die Schwächen herauszufinden. Wir können zum Beispiel fragen, welche Eigenschaft würde ich gerne ändern? Dann überlege ich, ich bin vielleicht unorganisiert und sehe das als Schwäche. Und dann könnte ich meine Schwäche von dem Standpunkt aus betrachten, in welcher Situation ist Unorganisierter denn eine Stärke? Und da fällt mir vielleicht ein, bei allem, was mit Kreativität zu tun hat, kann Unorganisiertheit eine Stärke sein. Und dann wird ein Hang zum Chaotischen vielleicht so beschrieben. Ich kann sehr kreativ werden, wenn auf meinem Schreibtisch ein wenig Unordnung herrscht. Naja, ein Kritiker würde das Gleiche wohl so beschreiben. Du bist ein Volltischler. Dein Tisch ist immer voll mit Sachen, die schon längst erledigt sein sollten. Stärken und Schwächen. Nicht nur im Beruf, auch im Privatleben ist es ja so, dass wir Stärken und Schwächen haben. Wir fragen, was kann ich gut und was kann ich gar nicht. Ich kann zum Beispiel relativ gut organisieren, aber kann gar nicht gut singen. Zumindest ist es keine Freude für die anderen, die zuhören sollten. Um Stärken und Schwächen geht es auch in der Gemeinde. Ich denke, gerade eine kleine Gemeinde, wie wir nächsten fragt ja auch, welche Stärken haben wir denn? Und wo liegen unsere Schwächen? Was können wir nicht und was können wir gut? Bei der Gemeinde ist es ja gut so, wunderbar so, dass wir nicht allein sind. Und wenn alle ihre Stärken einbringen, dann sind wir gemeinsam stark. Von Beratern wird oft ein Rat gegeben, wenn es um Stärken und Schwächen geht. Er heißt, akzeptieren Sie Ihre Schwächen und nutzen Sie Ihre Stärken. Wer seine Schwächen bekämpft oder mit viel Aufwand versucht, diese wegzutrainieren, der wird oft nicht stärker, sondern nur weniger schwach. Aber es geht darum, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Man kann es auch so sagen, setzen Sie Ihre Stärken stärker ein. Und damit bin ich beim Predigttext. Denn da wird uns gesagt, was unsere Stärke ist, welche Stärke wir als Menschen des Glaubens haben. Und diese Stärke können wir alle haben. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, Gott als Stärke erfahren. Davon wird ja an vielen Stellen der Bibel gesprochen. Ich nenne einige Bibelstellen. 2. Mose 15. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Psalm 28. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Psalm 59. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Psalm 84. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärken halten und von Herzen dir nachwandeln. Und zum Schluss Jesaja 12. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Immer geht es in diesen Versen um Gott, die Freude an Gott, um die Stärke. Und die Frage, die sich uns stellt, wie können wir die Freude im Herrn als Stärke erfahren? Wie kann das, was über Gott ausgesagt wird, über das, was er schenkt, wirklich so zu einem Kapital, zu einem Reichtum in unserem Leben werden? Und da lohnt es sich, den Monatsspruch im Zusammenhang zu lesen. Viele werden das in den vergangenen Wochen getan haben. Ist ja die Tageslese gewesen, Nehemia. Da können wir entdecken, wie das Volk Gottes zur Freude im Herrn geführt wurde, die Freude als Stärke erfahren hat. Ich lese Nehemia 8. Als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats. Und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und er stand neben ihm, zu rechten und linken, da kommen 13 Namen, die will ich nicht vorlesen, das ist sind Zungenbrecher für uns. Und Esra tat das Buch auf vor alle Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, wieder 13 Namen, unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Esra, der Statthalter, und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch denen davon, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. In Jerusalem wird also ein großes Fest gefeiert. Viele der zwangsdeportierten Familien waren nach Jahrzehnten in der Fremde in Babylon wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. Der Krieg war vorbei, der Wiederaufbau gut vorangegangen. Nach mühevoller und von viel Widerstand begleiteter Bauzeit war die Mauer von Jerusalem endlich fertig geworden. Und nun konnte das Laubhüttenfest zum ersten Mal nach langer Zeit, nach vielen Jahren, in Sicherheit gefeiert werden. Und dabei gibt Nehemia das Festmotto aus: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diese Freude an Gott war tatsächlich das Markenzeichen dieses Festes. Die Freude auf der Festmeile war ansteckend, inspirierend und motivierend. Woher kommt diese Freude bei den Menschen von Jerusalem? Und wie entdecken wir den Weg zur Freude heute? Wenn wir den ganzen Text beachten, den ich gelesen habe, kommt der Weg zur Freude aus den vier Schritten, die hier nachzuvollziehen sind, die hier zu sehen sind. Kommen, hören, reagieren, feiern. Der erste Schritt, kommen. Es ist ganz erstaunlich. Aus allen Richtungen strömen die Leute nach Jerusalem. Wie von einer unsichtbaren Macht bewegt, zieht es sie in die Stadt. Das alte Laubhüttenfest bekommt einen neuen Schwerpunkt: das Lesen der Bibel. Die Menschen kommen alle mit dem Wunsch, nach langer Zeit wieder das Wort Gottes hören. Sie wollen, so könnte man es einfach sagen, Bibelstunden mit Nehemia. Sie wollen das alte Wort Gottes neu hören. Sie erwarten keine besonderen Musikgruppen. Sie sind nicht gekommen, weil beim Laubhüttenfest ein berühmter Redner auftritt. Sie haben sich nicht durch ein attraktives Programm einladen lassen. Sie wollen zusammenkommen. Sie wollen die Bibel pur. Und dann stehen sie da. Tausende. Sie warten auf der Festwiese am Wassertor, damit Esra und seine Mitarbeiter ihnen aus der Heiligen Schrift vorlesen und die Bibel erklären. Die Menschen entdecken wieder neu die Freude über Gott und sein Wort als Stärke für ihr Leben. Was war denn der äußere Anlass für diesen Aufbruch, für diese Erweckung, so könnte man sagen? Zunächst einmal die Erfahrung des Mauerbaus. Durch die Initiative Nehemias waren Tausende an die Arbeit gegangen, mit dem einen Ziel: die Stadtmauern von Jerusalem müssen wieder aufgebaut werden, damit die Bürger in Frieden und Sicherheit leben können. Und nun konnte man sich innerhalb des jüdischen Festkalenders wieder treffen zum Laubhüttenfest. Und das heißt doch auch, in den normalen Rhythmen unseres Lebens kann Gott wirken. In einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst kann es zum Aufbruch, zur Erweckung kommen. Da kann der Heilige Geist durch die Predigt die Heilige Schrift öffnen und mich neu ansprechen. Wichtig dabei war, sie waren alle gekommen. Das heißt, es versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Es geht bei einer Erneuerung, bei diesem Aufbruch, auch immer um eine willentliche Entscheidung. Ich gehe hin. Ich bin dabei. Ich hänge sonntags morgens nicht rum, sondern ich will etwas vom Gottesdienst erwarten. Ich will neu die Freude am Herrn als Stärke erfahren. Der erste Schritt ist also das Kommen. Ich muss dabei sein, wenn Gottes Wort gelesen und ausgelegt wird. Denn das Wort Gottes ist Stärke und Kraft. Ich komme, um mich am Herrn und seinem Wort zu erfreuen. Ich entscheide mich für die Gemeinschaft mit den Gläubigen beim Gottesdienst. Der zweite Schritt zur Freude, der hier aufgezeigt wird: hören. Kommen, um zu hören. Eine geistliche Erneuerung geschieht hier durch das Wort Gottes. Es dreht sich alles um das Wort Gottes. Wir müssen auf das gute alte Wort setzen und den Wirkungen des Wortes Gottes vertrauen. Dann werden wir den finden, der das Wort in Person ist: Jesus. Bei der großen Versammlung dort am Wassertor werden zunächst einmal die äußeren Bedingungen geschaffen, dass alle Gottes Wort hören können. Esra lässt eine hölzerne Kanzel bauen. Ein Podest, das es ermöglicht, dass er von allen gesehen und gehört werden kann. Wenn es die technischen Möglichkeiten gegeben hätte, hätte er sicher eine Lautsprecheranlage installieren lassen. War damals noch nicht möglich. Aber er hat offenbar eine kräftige Stimme gehabt, die durchdrang. Es tat das Buch auf vor alle Augen, berichtet Nehemia, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Die Menschen erheben sich, als das Wort verlesen wird. Damit wird Hochachtung ausgedrückt. Dieses Aufstehen vor dem Wort hat sich fortgesetzt bis in den christlichen Gottesdienst hinein. Immer wenn wir im Gottesdienst aufstehen, um das Wort Gottes zu hören, sollte uns bewusst sein, dass wir damit Gott und sein Wort ehren. Und gleichzeitig uns darauf einstellen, wirklich auf das zu hören, was Gott sagt. Und dann wurde dafür gesorgt, dass jeder verstehen kann, was vorgelesen wird. Es wurde immer ein bestimmter Abschnitt vorgelesen. Und anschließend gehen die Mitarbeiter Esras in die verschiedenen Gruppen, die sie gebildet hatten, und erklären das Gelesene klar und für alle verständlich. Der Chronist berichtet, sie legten das Buch des Gesetzes klar und verständlich aus. Aber zum Hören gehört noch mehr als das Verstehen. Das Gehörte muss bereitwillig aufgenommen werden. Es muss auf fruchtbaren Boden fallen. Das war damals offenbar der Fall. Denn es heißt, die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Die Menschen waren wirklich offen für das Wort Gottes. Das ist ja nicht immer so, wenn wir zusammenkommen. Ich kann so und so zuhören. Ich kann die Predigt hören und mich an Äußerlichen festhalten. Dem Anzug des Verkündigers, dem Halsband der Pastorin oder was immer. Ich kann selektiv aufnehmen, was mich bestätigt, was mir gefällt. Nur das, was für mich richtig ist. Ich kann uns konzentriert zuhören, an alles Mögliche denken, während es predigt. Die Leute, die Esra zuhörten, sie haben wirklich gehört. Sie haben sich jedes Wort zu Herzen genommen. Und ich denke, das ist wichtig. Auf dem Weg zur Freude durch das Hören auf das Wort Gottes braucht es diese innere Einstellung. Ich will hören. Und deshalb beten wir, Herr, öffne du mir die Ohren. Und können wir Jesaja die Erfahrung machen, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Kommen und hören. Das sind also die beiden ersten Schritte auf dem Weg zur Freude. Der dritte Schritt ist reagieren. Die Menschen reagieren auf das, was sie gehört haben. Sie sind berührt vom Wort Gottes. Und das ist so stark, dass den Menschen die Tränen über die Wangen laufen. Das ist keine Massenpsychose. Diese Reaktion kam nicht durch ein besonders einfühlsames Musikprogramm zustande. Nein, allein durch das Hören auf das Wort Gottes ist diese innere Betroffenheit ausgelöst worden. Denn die Menschen sehen durch das Wort Gottes sich wie in einem Spiegel. Sie sehen ihr Leben, wie es ist und wie sie es sein sollte. Und sie fragen sich, was ist bei uns schiefgelaufen? Was ist abgelaufen? Wo sind wir hingekommen? Und in diese Situation hinein folgt der Zuspruch. Seid nicht bekümmert. Macht euch keine Sorgen. Seid nicht traurig, lasst den Mut nicht sinken. Warum brauchen die Menschen nicht bekümmert zu sein? Gott vergibt, Gott schenkt einen neuen Anfang. Durch Nehemia lässt Gott sagen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er nimmt euch an, er will euch Kraft geben, euer Leben zu ändern. Gott will, dass wir uns über ihn freuen können, dass die Freude über ihn unsere Stärke wird. Und das ist ja das, was viele Menschen erlebt haben, was uns in der Bibel erzählt wird und ich denke, was viele von uns auch erzählen könnten. Wie Freude von Gott durch das Wort Gottes, durch die Wirkung des Geistes in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Ich erinnere an den Finanzminister, der in Jerusalem einen Bibelteil gekauft hatte. Auf dem Rückweg nach Äthiopien liest er den Abschnitt aus Jesaja über das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und Philippus erklärt ihm, das ist Jesus. Er ist für unsere Schuld gestorben. Der Finanzminister nimmt das im Glauben an und er lässt sich taufen. Von ihm heißt es, er zog seine Straße fröhlich. Oder denken wir an den verlorenen Sohn, wie wir ihn nennen. Als der zu seinem Vater zurückkehrte, sagt der Vater, und darin sieht Jesus ja seinen himmlischen Vater, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Die Freude ist groß, wenn ich in den Augen Gottes erkenne, wer ich wirklich bin, aber dann auch, dass Gott mir vergibt, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, weil Jesus alles für mich getan hat, was mich retten kann. Die Reaktion auf das Wort Gottes besteht aber nicht nur in der Selbsterkenntnis, in der Freude über die Annahme durch Gott, sondern auch in konkreten Schritten durch das, was ich gehört habe, in meinem Leben umgesetzt werden kann. Es ist nicht damit getan, dass wir nur hören, was Gott will. Wir müssen auch tun, was Gott will. Das gehört zum Reagieren dazu, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, umsetzen in unser Leben. Viel Freude kommt zum Beispiel auf, wenn wir unseren Glauben an Jesus bekennen. Und noch viel größer ist die Freude, wenn sich ein Mensch für ein Leben mit Jesus entscheidet. Jesus sagt sich, der ganze Himmel freut sich mit. Wir dürfen uns mitfreuen. Durch die erlebte Freude am Herrn entsteht Kraft. Ein wunderbarer Kreislauf des Segens entsteht. Ich freue mich im Herrn und bekomme neue Kraft. Aus dieser Kraft heraus, dieser Freude, kann ich etwas für den Herrn tun. Und es entsteht neue Freude, neue Kraft. Gott ist ein Gott der Freude. Die Bibel ist eine Freudenbotschaft, keine Drohbotschaft. Immer geht es um Freude. Wir haben am Anfang die Schöpfung gelobt. Gott hat alles wunderbar gemacht. Bei der Geburt Jesu sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude. Das erste Wunder Jesu, die Hochzeit zu Kana, war ein Freudenwunder. Und nach der Auferstehung Jesu heißt es, sie gingen vom leeren Grab mit großer Freude. Unmittelbar nach der Himmelfahrt wird von den Jüngern gesagt, sie beteten an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ging einher mit großer Freude. Und die Wiederkunft Jesu wird beschrieben mit einem fröhlichen und freudigen Hochzeitsfest. Immer geht es um Freude, die von Gott ausgeht und zu Gott hinführt. Kommen, hören, reagieren, das sind also die drei ersten Schritte auf dem Weg zur Freude. Und dann kommt der vierte hier, feiern. Nehemia, Esra und ihre Mitarbeiter gehen durch die Reihen des Volkes, das am Wassertor Gottes Wort gehört hat, ganz betroffen war, den Zuspruch erhalten hat, die Freude am Herrn ist eure Stärke, und dann werden sie eingeladen, ein Fest zu feiern. Esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Nun, das mit den fetten Speisen würden wir vielleicht nicht so sagen, aber ich denke, die Leute, die sich noch an die Nachkriegszeit erinnern, die können sagen, das war damals wirklich so. Wenn es was zu feiern gab, dann war Fett nicht verboten, sondern das gehörte dazu, ganz bestimmt. Weil wir allen Anlass haben, uns über Gott zu freuen, haben wir auch allen Grund, Feste zu feiern. Jeder Gottesdienst, in dem wir die Gegenwart Gottes erfahren, ist so ein Grund zur Festfeier. Jedes Abendmahl kann ein Vorgeschmack auf den Himmel sein. Und wenn wir als Christen feiern, dann kommt die Freude am Herrn dadurch zum Ausdruck, die zur Stärke wird. Und das ist ja etwas Wunderbares. Wenn die Freude am Herrn meine Stärke ist, dann gibt er mir einen starken Rücken. Das kann es mir ganz egal sein, wie andere über mich denken. Denn ich weiß, Gott ist niemals gegen mich. Er ist für mich, wie eine schützende Burg. Über ihn kann ich mich gar nicht genug freuen. Wenn die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dann kann es ganz egal sein, wie groß oder klein die Gemeinde ist, in der ich lebe. Dann geht es ja nicht um uns, sondern um ihn, den guten Herrn, der sich mitteilt, der uns stärkt, der uns das gibt, was wir brauchen. Ich schließe mit Auszügen einer Rede, die Katharina von Bora über die Freude an ihren Mann Martin Luther gehalten hat. Eine Gardinenpredigt sozusagen. Ihr seid unlustig, Martinus. Ich habe euch einen Tee zubereitet. Der ist gut gegen die Unlust. Die schlimmste Krankheit ist die Unlust. Und ich dulde sie nicht unter meinem Dach. Da schreibst du in deine Kirchenlieder: Nun freut euch, lieben Christengemein, und lasst uns fröhlich springen. Ich mag's nicht leiden, dass mein Gemahl was anderes lebt, als er schreibt. Der Widersacher des Teufels ist die Freude und die Zuversicht. Den Teufel treibt man mit Lachen aus dem Haus. Und nun hadere nicht länger mit deinem Gott. Er ist gewohnt, dass man mit ihm hadert. Hauptsache, er hadert nicht mit dir. Bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil die Freude am Herrn die Stärke ist, geht es um diese vier Schritte. Kommt zusammen im Namen Jesu. Er hat zugesagt, in eurer Mitte zu sein. Hört auf sein lebendiges Wort. Versucht es zu verstehen. Reagiert auf das Wort. Setzt es um in euer Leben. Lasst es zur Tat werden. Und feiert das Fest des Lebens, zu dem Gott euch eingeladen hat. Amen.